Abonniert den neuen Tennis-Podcast Tennis zum Einpennen. Biografien von Tennisspielern werden vorgelesen. Und ihr schlaft ruckzuck ein. You cannot be serious! Mein heutiger Gast ist Tobi Hinzmann von Curved, Club an der Alster, Herren-Cheftrainer, Profi-Tour-Coach, Mentaltrainer. Er hat ganz, ganz viele Hüte auf und er hat eben ganz klare Meinung auch zu vielen Themen. Aber erstmal herzlich willkommen von meiner Seite, lieber Tobi.
Einen wunderschönen guten Tag, Tom. Ich bin sehr froh, hier bei dir zu Gast sein zu dürfen und freue mich sehr auf das, was kommt.
Und ich hatte dir ja eben im Vorgespräch schon kurz angekündigt, jetzt kommt erstmal eine Überraschung. Ich habe eine Sprachnachricht für dich. Und normalerweise drücke ich immer so ganz mies einfach auf Play und dann kommt die Sprachnachricht. Aber dich muss ich jetzt mal fragen, was meinst du denn, von wem habe ich für dich eine Sprachnachricht besorgt? Der Blumenstrauß ist ja groß, wir haben ja einen großen gemeinsamen Bekanntenkreis, so in Hamburg und Umgebung. Ich kann dir gerne auch ein Stichwort geben.
Ja, bitte.
Als Tipp: Freundschaft.
Boah, ist auch schwer.
Down Under.
Ach, Robert Jamalür.
Auf geht's.
Hallo Tobi, hier spricht dein allerbester Freund Robbie, live aus Australien. Nach unserem allerersten Tennismatch 1994 in Hagenow auf Asphalt möchte ich dich nun erneut herausfordern. Daher komme ich bitte ganz schnell in Sydney besuchen. Ganz liebe Grüße und dir noch viel Spaß mit Tom und Podcast.
Das war als Einleitung Robert Jamalür, überragender Trainer, leider ausgewandert nach Australien, um die Geschichte kurz zu machen. Und ihr habt eine hervorragende Freundschaft. Ich glaube, euer Herz schlägt auch für den gleichen Fußballverein, wenn ich das so richtig deute, für St. Pauli, ja, so in Hamburg. Ja. Und ich sehe dich lächeln. Wir haben uns ja per Video hier zugeschaltet. Bis über beide Ohren konnte ich dir eine kleine Freude machen mit dieser Sprachnachricht von deinem guten Kumpel.
Ja, ja, auf jeden Fall. Also, ohne jetzt schon gleich zu früh in das Why, warum ich hier diesen ganzen Tenniskram mache, zu gehen, ist halt, das ist halt. Meine allerbesten Freunde habe ich zu 99% in dem Sport kennengelernt und eben halt auch Robbie. Und jeder, der den kennt, der weiß, das ist jemand mit ganz viel Energie und ganz viel Liebe für die Sache und für Menschen so. Und das muss ich schon sagen, dass der ausgewandert ist, freut mich sehr, sehr für ihn. Und da war ich schon echt aber ein bisschen traurig, weil das auch jemand ist, der echt sehr stark dafür geht, Kontakt zu halten. So. Und deswegen, ja, super, ich freue mich sehr, danke.
Und wir von der SV Blankenese in Hamburg, der Verein, wo ich ja auch jetzt als Herrenmanager tätig bin seit kurzem, wir vermissen ihn auch sehr. Er wird ja diese Podcast-Folge sicherlich dann hören. Insofern herzliche Grüße nicht nur von mir, sondern auch von allen Kindern und Erwachsenen und Ehrenamtlichen und anderen Trainern von der SV Blankenese, wo er schmerzlich vermisst wird und immer wieder mit offenen Armen empfangen werden würde. So viel zu Robbie, beziehungsweise musst du noch den Knoten lösen. 94, das muss ich mal rechnen, das ist vor 31 Jahren gewesen. Du bist 84er Baujahr?
82er.
Und Robbie ist?
83er.
83, so rum. Mhm. Ah, okay, 82, 83er. Wie ist es denn ausgegangen auf Asphalt?
Boah, das ist jetzt echt, das war Robert natürlich nicht ohne Grund gemacht. Ne? man muss dazu sagen,
dann ist er Robert.
Ja, genau. Man muss dazu sagen, dass wir beide in der Jugend, Robert kam aus Mecklenburg-Vorpommern, war da immer einer der Besten, was aber auch ein Verband war, der nicht so stark war. Das bedeutete, wenn man mal das Glück hatte, gegen die Nummer 1 aus Mecklenburg-Vorpommern zu spielen, war das eigentlich eher ein ganz gutes Los zu der damaligen Zeit. Und ich war eigentlich da fest davon überzeugt, das Match klar zu gewinnen. Und hatte das auch Satz und Break vor, wirklich auf so einem Parkplatz-Asphalt in Hagenow bei Schwerin. Und dann war ich nun leider immer ein sehr schlechter Indoor-Carpet-Spieler. Und plötzlich wurde es ein bisschen dunkel am Horizont und hatte da leider noch nicht das Bewusstsein, dass meine Gedanken bitte im Hier und Jetzt bleiben und eigentlich nur der nächste Punkt zählt, sondern ich wollte das relativ schnell nach Hause bringen. Hat aber nicht geklappt, leider. Und Robbie hat das dann in 3 Sätzen gewinnen können, das Ding. Und ist natürlich eine schöne Geschichte, die er mir immer wieder unter die Nase hält. Sollte ich mal wieder zum Höhenflug ansetzen in irgendeiner Situation, ja.
Wird da heute noch auf Asphalt gespielt? Das ist ein Bodenbelag, den kenne ich gar nicht mehr.
Puh, das weiß ich gar nicht. Also, und weiß auch ehrlich gesagt, das war wirklich, also, so wie so ein aufgemalter Parkplatz mit Linien, wirklich. Also, und so Rissen im Court und so. Ich weiß es echt noch wie heute, weil das auch ein Ort war, wo wir uns als Gruppe großer Freunde, Bin Bui auch einer meiner besten Freunde, damals da auch gespielt, kam da noch aus Husum extra dorthin. Das war so, echt so ein Freundestreffen, sage ich mal, und deswegen kann ich mich so gut an diese Zeit erinnern. Ich weiß es nicht, ob da jetzt noch Asphalt ist, ehrlich gesagt, das weiß ich nicht. Ich war das letzte Mal dort, ich habe eine Zeit lang ein bisschen in Schwerin gearbeitet, weil ich dem Nils McDonald ein paar Jahre geholfen habe. Da bin ich aber in Hagenow, ehrlich gesagt, nicht ausgestiegen, um da mal zu gucken, ob die Plätze noch da sind, also das weiß ich nicht.
Schöne Anekdote auf jeden Fall.
Ja, total.
Ich habe, wir haben ja gemeinsam so einen Blumenstrauß an Themen gebunden in Vorbereitung auf dieses Gespräch. Und jeder, der dich kennt, der weiß, du lebst Tennis. Du bist, also ich beschreibe dich jetzt auch für diejenigen, die dich nicht so kennen. Du hast wirklich ein Leuchten in den Augen. Und ich habe dich ja beobachten dürfen, eben als Inhaber und Coach von Curved, also auch wo du mit jungen Talenten trainierst, aber auch wo du mit Profis unterwegs bist. In der Verbandshalle habe ich dich gesehen. Da kannst du dich ja gar nicht gegen wehren, wenn du von außen so beobachtet wirst. Und sehr einprägsam als Herrencoach der Club an der Alster. Zweite Bundesliga-Saison dieses Jahr durfte ich miterleben, wie du zwischen M1, M2 und M4 parallel auf 3 Plätzen gecoacht hast. Das ist eine unglaubliche Energie, die du ausstrahlst. Und meine Lieblingsanekdote, das kannst du auch nicht wissen, über dich, die ich meinen Teamkameraden jetzt bei meinem Altherren-Tennis da erzählt habe. Ich habe auch gesagt, ja. Jungs, das muss aufhören, dass wir immer die gleichen Phrasen von uns geben, wenn wir uns gegenseitig coachen. Also, ne, geh durch den Ball oder denk dir jetzt selber irgendwas aus. Geh mir in die Knie. Am besten irgendwelche technischen Tipps, wie man beim Aufschlag dann nochmal ein bisschen mehr km/h rausholt oder weniger Doppelfehler. Ich habe gesagt, wir gucken uns das jetzt bei Tobi Hinzmann ab. Und der fragt seine Spieler vor dem Match oder vor dem Spieltag, welche Energie wünschst du dir? Habe ich das so richtig in Erinnerung? Und
ja,
hast
ja,
du ein also Copyright drauf auf den Satz oder hast du ihn selber von jemandem gelernt?
Oh, nee, also erstmal, Copyright nicht. Natürlich wird man immer geprägt auch von ganz vielen Coaches so. Und diese Art und Weise zu coachen, mehr über Fragen, das kam auf jeden Fall von Mike Schirbesmann, als ich damals in der Tenniswerkstatt da angefangen habe zu arbeiten. Der hat das auf jeden Fall immer sehr, sehr stark den coachenden Ansatz gemacht, aber ich würde sagen, dieses mit der Energie kommt auch ein bisschen daher aus meiner eigenen Erfahrung, weil ich ja nun mal dazu neige, sehr energetisch zu sein und Power reinzugeben und das auch ganz oft ganz super ist, aber manchmal eben auch zu viel ist und manchmal auch ein bisschen Hektik ausstrahlt und Unruhe. Und zum Beispiel bei dem Spieler, mit dem ich lange unterwegs war, dem türkischen Spieler Altuk Çelikbilek, der war selber schon so ein Energiebündel so, und da konnte meine zusätzliche Energie manchmal dazu führen, dass es zu viel ist. Und das habe ich ehrlich gesagt dann irgendwann erst später verstanden und habe gemerkt, am besten später, wenn ich so tue, als wenn mich das gar nicht so doll interessiert.
Ehrlich?
Ja, also für ihn, ne? Und es gibt aber Momente, auch während der Liga jetzt, so sind wir nämlich drauf gekommen, weil wir da vor der Saison schon klare Rollen beschrieben haben. Wer macht was, wer ist als Spieler auf der spielerischen Ebene, welche Rolle hat man und welche Rolle hat man neben dem Platz. Und wir haben da schon auch sehr viele Leute, die viel Energie reingeben in diesem Jahr gehabt. Und deswegen habe ich mich am Anfang bewusst ein bisschen zurückgehalten. Und im Nachhinein würde ich sagen, ein bisschen zu lange. Weil wir hatten dann in Charlottenburg ein Spiel, da wo wir wieder richtig Energie reingepackt haben gegen den späteren Aufsteiger, wo wir echt ein geiles Match gespielt haben. Und ich gemerkt habe, dass das auf jeden Fall ein bisschen gefehlt hat über die Saison davor in den ersten Games und wir sehr stark in dieser Außenseiterrolle waren und nicht ganz so doll angegriffen haben, wie ich mir das gewünscht habe. Also ja, letztendlich ist es ein Mix aus mehreren Sachen, aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu spüren, mit wem sitzt man auf der Bank und was braucht der und was für eine Energie tut dem gut und was für ein System ist man zusammen. So, weil da kommt es, glaube ich, am Ende drauf an.
Mhm. So wie ein Plattenspieler, den man unterschiedlich schnell abspielen lassen kann, so versuchst du dann in Anführungsstrichen auch dein Verhalten, dein Coaching zu adaptieren und auf den individuellen Spieler und auf den Tag auch und auf den Gemütszustand des Spielers anzupassen? Oder ist das gar keine Standardfrage bei dir?
Doch, das ist schon eine Standardfrage. Es ist auch zum Beispiel, wenn ich mit Leuten auf Tour bin und wir ein Turnier vor der Brust haben, ich habe jetzt die letzten Wochen ein bisschen Daniel Masur geholfen, dann ist meine Frage immer am Anfang, wann ist das eine gute Reise gewesen und was brauchst du von mir? Ja, also, dass wir ganz klar darüber sind, ey, was erwartet er eigentlich? So. Mhm. Und auch, wie gehen wir in Situationen miteinander um, die kritisch sein werden, weil einfach in 95% der Matches nun mal Frust aufkommen wird in manchen Situationen und wie ist da die richtige Umgangsweise miteinander, was wünschen wir uns da? Und ich glaube, das klar zu kriegen und da einmal klar zu sein und trotzdem seine eigene Energie reinzubringen, so weil am Ende weiß der Spieler manchmal ja auch gar nicht genau, was ist jetzt das Richtige. Und trotzdem gibt es einfach so ein paar Sachen, da glaube ich, ist es schlau, wenn man das einmal miteinander verabredet vorher. Weil wenn ich die ganze Zeit laut coache und das bei dem anderen die ganze Zeit dazu führt, dass der noch tighter wird, dann mache ich keinen guten Job. So, es ist, genau, so
ein bisschen. Wie viele Warnings hast du schon bekommen auf der Tour?
Boah, ich habe schon, ich habe schon ein, zwei bekommen.
Coaching?
Für Coaching gar nicht mal, weil das ist ja dann irgendwann erlaubt geworden und so, ne,
auf die andere Seite rüber.
Nee, das nicht, genau, das nicht. Das nicht. Aber ich sag mal so, ich hatte eher, dass ein paar gegnerische Spieler, vielleicht die mich nicht kennen und denken, was ist das eigentlich für ein Idiot, wieso ist der denn, warum pusht denn der so? Und ich glaube, das mehr als Warnings, da habe ich nicht ganz so viele bekommen, vielleicht ein, zwei oder so.
Ja. Okay, also böse Blicke von den gegnerischen Spielern deines Schützlings.
Ja, genau. Ja, das
ja,
habe ich schon.
Ah, come on. Also, ja. das gehört doch dazu. Das ist part of the job, oder?
Ja, ach, ja. Am Ende ist es ja so schon eine große, man reist ja jede Woche mit den gleichen Leuten dann, so, dass man, und man versteht sich da ja auch gut und man, ich will jetzt keinem mit Absicht auf die Nerven gehen, ne? Das nicht, weil ich weiß, dass das denen so ein bisschen kitzelt. So würde ich nicht sein, aber ich kann mir vorstellen, dass das bei einigen manchmal so rüberkommt, als wenn das so ist, ja.
Also wenn du sagst, Ali, Daniel,
genau.
Oder wie auch immer. Okay.
Genau.
Und dann ist irgendeiner 2-5 hinten auf der anderen Seite und sagt, oh, was will der Coach denn hier, der nervt auch. Geht zum Schiri und beschwert sich auch oder geht es gar nicht so?
Nee, das war zum Glück noch nicht der Fall. Aber, aber ja, also man merkt dann schon einfach, das sind ja immer Stresssituationen für alle. So. Und dann ist ja immer die Frage, wie reagierst du da? Und manche gehen halt auf Konfrontationen. Und ich würde sagen, ich habe da auch vor 10 Jahren anders reagiert als heute. Und ich war wahrscheinlich vor 10 Jahren auch einfach noch begeisterter, jetzt irgendwie auch auf Turnieren zu sein, wo ich als Spieler nicht war. Dass ich da einfach auch noch mehr von meiner eigenen Begeisterung immer mit reingepackt habe. So. Und da habe ich, glaube ich, jetzt einen professionelleren Blick und halte mich da, glaube ich, zurück, wo es das auch angebracht ist, sage ich jetzt mal.
Okay, manchmal hast du da einen Schützling, manchmal hast du da 6, 7, 8 Schäfchen an einem Spieltag. zu betreuen. Das ist ja auch ein ganz anderer Arbeitstag für dich dann und eine ganz andere Aufgabe. Hattest eben, weil wir das Thema eben schon kurz angerissen haben, würde ich das gerne abrunden an der Stelle. Club an der Alster, Herrencoach. Ihr habt eine geile Saison gespielt, finde ich, in der zweiten Bundesliga. Ich habe da 2,5, 3 Punktspiele mir angucken dürfen. War total cool, hat riesen Spaß gemacht. Ihr seid leider ganz knapp abgestiegen. C'est la vie, so ist es halt im Sport. Nervt tierisch, klar. Aber ihr wart so ein bisschen vielleicht auch der Außenseiter in der Liga und nicht jetzt Bayern München vom Kader her, um das mal vorsichtig zu formulieren oder um das auch plastisch zu formulieren für die Hörer, die jetzt nicht so zu Hause sind in der ersten, zweiten Bundesliga, aber schon was Besonderes auch hier im Norden, zweite Bundesliga zu spielen. Das ist hoch und das ist eigentlich auch so das Limit, wenn wir ehrlich sind. Ich sehe jetzt keinen Verein in Hamburg zumindest, der mal eben so erste Bundesliga spielen könnte. Da müsste sich was ganz Neues zusammenfinden. Lass uns das nochmal abrunden, weil wir hatten ja auch da im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Was ist deine Idee beim Club an der Alster jetzt da, so als Herren-Chefcoach? Was ist da deine Philosophie?
Ja, also erstmal danke für die Blumen. Wir waren bestimmt ein Absteiger, wo viele gehofft haben, dass die nicht absteigen, weil wir eine Mannschaft hatten, die fast ausschließlich aus regionalen Spielern besteht. Das fast ausschließlich, muss ich sagen, weil wir halt in einigen Spieltagen schon auch einen Südtiroler und einen Brasilianer ab und zu dabei hatten. Der Brasilianer spielt jetzt auch schon 10 Jahre für Alster. Das ist also auch...
Sag mal den Namen gerne.
Pedro Sakamoto ist das. Mhm. Und der andere ist Alex Weiß. Und zwei super Typen, die auch in die Mannschaft total gut passen. Aber wir haben halt wirklich ausschließlich sonst mit Leuten gespielt, die hier... Eine weiteste Anfahrt ist irgendwie Leo von Hinte aus Bad Schwartau, hätte ich fast gesagt. Ich glaube, der wohnt in Lübeck mittlerweile. Aber ansonsten haben wir wirklich nur Leute, die hier fußläufig zu Alster fahren können. Und das ist auch so ein bisschen die Idee, dass wir Leute haben, die das Clubleben prägen, die theoretisch Vorbild sein können, weil man sie kennt und die Berührungspunkte mit dem Club haben und trotzdem eine Leistungskultur in so einem Club etablieren können, weil die Mannschaften, gegen die wir gespielt haben, da gibt es 1, 2 Ausnahmen, die das ein bisschen ähnlich wie wir gemacht haben, zum Beispiel Oldenburg, aber selbst die haben mit manchen Spielen mit 3, 4 Eingekauften gespielt. Die meisten Clubs haben einfach nur Spieler, die für den Spieltag kommen oder für die Saison kommen und sind dann halt das ganze restliche Jahr nicht mehr im Club. Und das macht es natürlich total schwer für uns zu da mitzuhalten. Und wir haben es dann aber trotzdem geschafft. Und wir waren 1 Punkt am Ende davon entfernt, wo Mika Petkovic Matchball im CT hat. Und wenn wir den machen, dann halten wir die Liga und das ist ein Riesenerfolg. Und so fühlt sich's halt einfach doof und bitter an, aber das, was wir halt versuchen zu kreieren, ist einfach eine Gruppe, die sich gegenseitig beflügeln kann und mehr sein kann als die Summe aller Einzelteile und dann eine gute Saison zusammenspielt und eben dieses Loch zufährt. Und ich würde sagen, im Nachgang haben wir 1 zu viel diese Außenseiterrolle bespielt und hätten ruhig auch noch ein bisschen mehr Brust raus und auf Angriff gehen können, weil So ist es ein bisschen. Aber die Idee ist auf jeden Fall, hey, lass uns eine Truppe haben, die ja von der Club was hat und wir irgendwie auch was haben. Weil in dem Moment, in dem ich nur Spieler einkaufe für den Spieltag, was auch eine Philosophie ist, die passt, bin ich ja eher sowas wie so ein Teammanager, der organisiert, wer kommt rein, wer kommt raus, wen. Und ich glaube, erstens bin ich da nicht ganz so gut drin wie im Coaching und zweitens macht mir das nicht ganz so viel Spaß. Und drittens, glaube ich, tut's auch nicht so viel für den Sport. So. Und wenn man dann nämlich guckt, wie machen es die Italiener, die haben halt klare Regeln. Da darf nur ein Nicht-Italiener spielen und es muss, glaube ich, einer oder wenn nicht sogar 2 Spieler in der Mannschaft spielen, die im Club ausgebildet wurden. So. Das führt natürlich zu einer ganz anderen Durchlässigkeit und das ist ein Vorbild, wo ich denke, ey, wie cool wäre das? So. Und
warum machen wir das denn nicht in Deutschland? Ich habe das hier schon glaube, 17 Mal thematisiert im Podcast, ja, mit den unterschiedlichsten Gästen und über die glorreichen Zeiten der ehemaligen Bundesliga und wie Profis sich so das ganze Jahr eben auch finanzieren konnten. Ja, und ja, was ich eben am allerschlimmsten finde, ist, wenn junge Deutsche, also irgendeiner hat das letztens auch mal ausgewertet, ich glaube auch vom DTB, irgendein Bundestrainer, mit Michael Kuhmann habe ich auch kurz drüber gesprochen, die Quote ist absurd niedrig der deutschen Spieler in der ersten und zweiten Liga. Und das zieht sich weiter fort auch bei uns jetzt, also Nordliga, wo mein Verein ist, vom Blankenese spielt, und Regio. Das ist, wenn man sich da die Spielbögen anschaut oder die Meldelisten, da denke ich halt auch, okay, es ist alles so, das kann man niemandem vorwerfen. Ich tue mich da irgendwie auch schwer mit, weil da gibt es dann irgendeinen, der hat da Bock drauf, irgendein Mäzen,
ja,
und kauft da eine Truppe zusammen. Aber in der Summe ist es halt schlecht fürs deutsche Tennis. Punkt. Und, ja, und die, gerade die jungen Talente, also die Duras und McDonalds und wie sie alle heißen, die müssen halt eine Einsatzgarantie haben. Und so ein Mikko Köppen, meinetwegen hier in Hamburg, der jetzt die ganzen guten U15, U16er, die müssen halt erste Herren, scheißegal in welcher Liga spielen, müssen ans Herrentennis rangeführt werden und müssen Eiszeit bekommen. Und dann kann man nicht sagen, so, ja, ey, du bist jetzt aber zu blind. Und na, nee, wir holen ja immer doch, wir gehen doch mal auf Nummer sicher. Dann spielen die halt an 5 oder 6 ihre Saison und dann, ja, dann sind die Ärmchen vielleicht noch zu dünn. Oder sehe ich das falsch?
Nee, du siehst total richtig. Es ist ganz witzig, der Kommentar unseres gegnerischen Trainers im letzten Spiel war, genauso wie ihr muss man es eigentlich machen. Wir hatten aber nicht den Mut dazu. Wir haben noch dann, na, weil die haben auch nämlich mit sonst die Saison über mit 3 oder 4 Deutschen immer versucht zu spielen. Gegen uns haben sie aber mit 5 eingekauften ausländischen Spielern gespielt und einem Deutschen. So, das bedeutet, ja, in der Crunch-Time wird dann doch anders gehandelt. Und ja, am Ende, was ist es? Ja, ich glaube, es wird einfach, es müsste eigentlich von oben vorgegeben werden, strukturell, glaube ich. Und ich glaube, dass das nicht so einfach ist, rein rechtlich. So ist das immer das, was ich höre.
Ja, das hören wir alle. Das Bossmann-Urteil, bla, bla,
ja, bla, genau.
Aber wenn es in Italien geht, Italien, genau, ist doch auch EU. Das verstehe,
genau, ich glaube, es ist ein bisschen Gentleman's Agreement da vielleicht oder so. Ich weiß es auch so nicht genau, aber das ist ein total gutes Beispiel, weil in dem Moment, in dem, sagen wir jetzt mal, Mika Petkovic bei uns nicht spielen würde, weil, und wir holen aber jemanden, der 300 in der Welt steht, und der kriegt dann dafür Summe XY. Und die spielen in der nächsten Woche gegeneinander und diese Summe XY führt dazu, dass dieser Spieler seinen Trainer mitnehmen kann, Mika Petkovic seinen Trainer aber nicht. Dann fördern wir ja einen Wettbewerbsnachteil unserer eigenen Spieler, der, was einfach von vorne bis hinten nicht Sinn macht, aber ja, ich glaube, es ist so ein bisschen wie bei allen Dingen, wenn wir es schaffen würden, irgendwie mehr zusammenzuarbeiten und uns zu verabreden für die Sache. Und das ist wahrscheinlich sehr blauäugig, aber ja, am Ende wird es das sein.
Mhm. Aber es gibt doch bei jedem Club entweder einen Teammanager oder Trainer. Und ich weiß ja auch, ihr habt eine Sitzung auf jeden Fall vor der Saison. Ich weiß jetzt nicht, ob Teammanager oder Trainer, keine Ahnung. Aber da müsste man das einfach mal thematisieren, meiner Meinung nach. Und dann nenn es Petition, keine Ahnung, an den DTB. Einfach mal ein Signal senden und sagen, also grundlegend wären wir schon dafür bereit.
Ja, aber ich glaube, es sind nicht alle bereit. Ich glaube,
das glaube ich. Ja, das glaube ich, Tobi. Ich glaub. Aber irgendeiner sagt dann immer, nö, machen wir nicht. Keine Ahnung, der Verein aus Flensburg, der sagt, natürlich hole ich mir 6 Dänen hierher. Was wollt ihr denn? Okay, ja, aber letztendlich, genau, am Ende ist es vielleicht dann ein Gentleman's Agreement und ja, also warum machen wir eine Bundesliga, also oder eine zweite Bundesliga oder eine Regionalliga, also warum spielen dort junge Menschen bei den Herren und bei den Damen für ein paar Euro oder für ein paar mehr Euro, für wen, wie, was, also
genau,
die Frage muss man sich ja stellen,
ja,
und ich merke halt, dass die Akzeptanz bei den Clubmitgliedern nicht gerade steigt, wenn das eine komplett zusammengekaufte Mannschaft ist, sondern und so werde ich es beim SV Blankenese eben auch machen, eben schon Leute aus der Region halt
total
da haben. So, damit man sich mit denen identifizieren kann, damit die Kinder idealerweise, davon haben wir immerhin 550 oder 600, sagen, ich gucke mir ein Herrenpunktspiel an. Und dann ist es unterm Strich, so hart muss ich das sagen, eigentlich egal, ob Nordliga oder Regionalliga.
Total.
Das ist einfach Banane. Also zumindest den Kindern, die da zuschauen, oder den Mitgliedern. Auch bei Alster stelle ich mal die These auf, ob zweite Bundesliga oder Regionalliga, das ist super Tennis und die Unterschiede sind marginal. Okay, in 1 hast du vielleicht mal einen Monsterspieler da in der zweiten Liga, den du in der Regionalliga vielleicht nicht siehst, aber vom Tennis her, vom Zuschauen und vom Spaß ist es eigentlich fast das Gleiche.
Ja, ja, und die Bindung ist dann höher und du hast eine andere Art des Zuguckens, als wenn du Leute hast, die du nicht kennst, die aber gutes Tennis spielen. Ja, ich bin bei dir. Ich hätte gerne eine gute Antwort darauf, wie man das noch, ja. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt nicht die deutsche Brille aufhab, sondern die Brille eines Trainers, der mal einen türkischen Spieler betreut hat, da bin ich natürlich wahnsinnig glücklich um unsere Infrastruktur in Deutschland, dass da eine Möglichkeit für Spieler besteht, Geld zu verdienen und irgendwie ein Stück näher in diese Wahnsinnsinvestition zu kommen, die du brauchst, um da irgendwo hochzukommen. So, deswegen ist das natürlich, was wir in Deutschland haben mit diesem Ligasystem, ist natürlich für Tennis insgesamt ein riesen Win. So, es ist halt nur leider so, dass es noch mehr unseren eigenen Spielern zugutekommen sollte, wenn wir die deutsche Brille wieder aufsetzen. Und,
ja, da hat man ja eine Quote. Mein Gott, wir reden ja nicht davon, dass nur sechs Deutsche spielen sollten, sondern meinetwegen 2/3 oder so. Ja, so what? Also, wie auch immer. Und man hat ja die Bundesliga jetzt eben auch verkleinert auf 4er-Teams. Ihr habt 6er-Teams gespielt in der zweiten Bundesliga. Das ist natürlich auch ein enormer Kostenfaktor. Machen wir uns mal nichts vor. Und bevor man jetzt irgendwie immer zu viert spielt, dann würde ich doch sagen, ja, zumindest an 5 und 6 halt das deutsches Talent oder U21, keine Ahnung. Aber da fehlt mir ein bisschen so dann die Landesverbände und der DTB, das ist ja nochmal ein anderes Thema, aber da muss einfach auch mal jemand einen Impuls setzen, finde ich. Und dann müssen die Vereine, die da, das sind ja immer die gleichen 20, 30 Vereine, die da spielen, die muss man einfach mal dann an einen Tisch setzen und sagen, okay, lass uns doch mal abstimmen, wer ist denn dafür? Wer wäre mit einer Zweidrittelquote einverstanden und wer nicht? Du, und wenn am Ende dann der große Teil dagegen ist, ja, dann hat man es versucht, aber nur so kann es ja gehen, dass die Vereine auch irgendwo eine gewisse Bereitschaft haben. Beim Fußball hat das damals auch funktioniert, da hatten wir, glaube ich, auch mal eine Krise irgendwann, irgendeine WM oder EM war wieder schlecht und dann hieß es, okay, so geht es nicht weiter. Und dann sind diese ganzen Akademien entstanden bei den Bundesligisten. Das kriegen die ja auch ins Stammbuch geschrieben. Das haben die nicht alles freiwillig gemacht. Und dann musste man X% vom Umsatz, glaube ich, in die Jugendförderung reinpumpen. So ist es. Das ist halt der Kreislauf. So what? Ja. Aber irgendwo freuen wir uns ja auch, wenn Sascha Zverev in Turin da spielt als Deutscher und andere dann vielleicht auch nachkommen. Oder jetzt bei den Junioren, da haben wir ja anscheinend einen ganz guten Jahrgang da mit Schönhaus. McDonald hast du eben erwähnt, das war noch ein schönes Stichwort. Und Dedura, wie sie alle heißen.
Ja.
Und die wollen wir halt dann irgendwann auch vielleicht mal im Fernsehen sehen. Beim Tennis oder jetzt beim Davis Cup, Justin Engelt, freuen sich doch irgendwo alle. Hau mal ein bisschen so vom Leder. Also so viel zum Thema Alster vielleicht. Da können wir gleich einen Haken dran machen, bevor wir natürlich auch noch über Curved sprechen, über deine Akademie, wo du Mitinhaber bist und Coach. Aber drop mal ein paar Namen, weil ein paar Namen sind jetzt schon gefallen. Kann man auf der Homepage auch sehen. Tobi Kampke hattest du erwähnt. Wen hast du noch alles so trainiert?
Also die bekannten Namen sind wahrscheinlich Tobi Kampke, Mona Bartel, für die ein bisschen mehr im Tennis sind, in Altuk Çelik Bilek, dann habe ich Nils von 10 bis 13 ein bisschen geholfen, und dann haben wir ein paar Spieler, die so immer so zwischen 400 und 1000 stehen, da hatten wir eine Belgierin, die hieß Elisa van Langdonk und helfen hier und da dann Leuten, die zu uns kommen. Im Moment hat Niklas Gutau wieder vor, professionell Tennis zu spielen oder macht das schon. Richard Anthony hier von uns in Hamburg, Philippa Preuchschardt, Franziska Ziedert, so, das sind so die Leute, die aktuell bei uns trainieren. Ich habe früher noch mit Nomanua Akugue, glaube so gut anderthalb Jahre gearbeitet. Ja, ich hoffe, ich vergesse jetzt niemanden.
Du, alles gut. Das ist jetzt, glaube ich, auch schwer, wie alle Namen aufzuzählen. Ja, ja. Aber die, die jetzt nicht genannt wurden, seid nicht traurig. Tobi liebt euch und hat auch an euch gedacht. Schilder mal bitte aus deiner Sicht, aus Sicht eines Trainers, wie es ist, einer unter mehreren zu sein. Heißt, es gibt einen Vereinstrainer, es gibt einen Verbandstrainer, es gibt vielleicht, wenn es ein Supertalent ist, irgendeinen DTB-Trainer, der auch noch eine Meinung hat zum Spiel und zum Aufschlag und zur Wurftechnik und zur Beinarbeit des Schützlings. Dann gibt es vielleicht nochmal Leute von der Akademie. Also ja, teilweise haben Kinder, Jugendliche Talente bei 2, 3, 4 verschiedenen Leuten Training. Dann kommt da so eine Nummer 400 der Welt an und sagt, da ist ein ATP-Challenger-Turnier in Hamburg. Könnt ihr mich bitte betreuen von Curved? So habe ich das auch verstanden, ein Stück weit. Mhm. Und dann sagt ihr, jo, klar, machen wir. Mhm. Aber beschreib mal aus deiner Sicht, was sind so, wie ist das, einer von mehreren zu sein? Wir sind alle nicht frei von Eitelkeiten. Das ist jetzt gar nicht auf dich bezogen, aber irgendwo möchte man ja dann auch nicht nur irgendein unwichtiges Zahnrad sein. Wohlwissend, ich habe gelernt, du kannst dich auch wunderbar zurücknehmen und selbstreflektiert handeln. Aber wie, beschreib mal aus deiner Sicht, wie ist das? Es ist ja nicht immer nur geil.
Ja, ich würde da, also ich antworte da bestimmt jetzt anders drauf als vor 10 Jahren. Ich glaube, als ich sozusagen in das Coaching reingegangen bin, da war mir das selber noch auch sehr viel wichtiger, dass ich irgendwie einen großen Anteil an dem Erfolg habe oder an der Arbeit oder irgendwie da Wirksamkeit fühle, sage ich jetzt mal. Und ich würde das mittlerweile einfach so sehen, dass das System einfach so ist, dass diese Absolutheit, dass da ein Trainer ist, der sich um alles kümmern kann oder ich der eine bin, der das sein kann, nur mal leider damit zusammenhängt, dass dieser Sport so teuer ist, dass gerade bei Leuten, die nicht schon erste 50 stehen, und selbst unser bester Tennisspieler auf der Welt hat 2 Haupttrainer, nämlich Cahill und Vagnozzi, also, aber sagen wir mal, alle, die so auf dem Weg sind, gut zu werden, die können sich ja meistens eine Person, die sich nur um die kümmert, erstens gar nicht leisten, und die Trainer, die sozusagen sich 100% committen für einen Spieler, die gibt es auch gar nicht so viele, eben aber auch, weil die halt noch andere Sachen machen müssen, um irgendwie über die Runden zu kommen oder ihre Familie am Leben zu halten oder was auch immer. Deswegen, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, was mir einfach nur total wichtig ist, ist zu wissen, welche Rolle habe ich, in welchem Projekt. Und wenn ich die Rolle habe, ich bin der hauptverantwortliche Trainer, der den Spieler 80% der Zeit hat und 20% ist der noch woanders, dann möchte ich die auch so ausfüllen können. Wenn aber meine Rolle ist, ich helfe ab und zu, wie jetzt zum Beispiel bei Daniel Masur auf bestimmten Turnieren oder aus der Ferne oder gebe zusätzlich Input, dann ist wichtig, dass meine Rolle da klar ist. Und dann braucht es eben eine sehr, sehr gute Kommunikation untereinander. Und ehrlich gesagt ist, glaube ich, das auch das, worauf ich immer wieder hinaus will, weil ich habe das Glück, dass ich mit den meisten Trainern hier in Norddeutschland mich sehr gut verstehe und auch mit den Verbandstrainern mich sehr gut verstehe. Und ich glaube, dass wenn wir es schaffen, dass die Kommunikation sich verbessert und wir unsere Egos ein bisschen hinten anstellen alle und einfach den Spieler in den Vordergrund stellen, dann kommt am Ende mehr bei rum. Dann kommt am Ende mehr Qualität bei rum. Mhm. Und mein Ego ist da gar nicht so groß, weil am Ende weiß ich, dass ich sozusagen ja gar nicht alleine das schaffen kann. Ich kann das nur schaffen in der Kombi mit den anderen zuständigen Trainern und dem anderen zuständigen Umfeld, Eltern, Athletiktrainern, Physios, was auch immer. Und ich glaube, alles andere ist einfach nicht umsetzbar. Und das ist halt die Realität bei uns in Deutschland. Und ich glaube, wenn wir Verbände und Vereine und private Akademien oder private Trainer da alle ein bisschen enger zusammenrücken und miteinander kommunizieren, dann wäre das auf jeden Fall sinnvoll. Und das Problem ist einfach, dass das halt zusätzliche Zeit ist, die meistens nicht bezahlt wird, weshalb die auch oft auf der Strecke bleibt und gerade Vereinstrainer, die halt gewohnt sind, ihren Nachmittagsbereich zu machen und im Vormittagsbereich auch noch Privatstunden, ey, für die sind dann einfach nochmal 3 Stunden die Woche Kommunikation für Spieler XY, sind halt unbezahlte Arbeitszeit, und dann brauchst du wieder Leute, die for the law of the game da sind, die bereit sind, was von sich selber mit reinzupacken. Ansonsten funktioniert es nicht, und es ist nicht die Struktur, die es am Ende schafft, sondern es sind immer Leute, die bereit sind, ein bisschen mehr von sich selber reinzupacken und ein bisschen mehr Commitment zu geben, und dann kann es klappen. So, das ist so, dass deswegen, um auf deine Frage zu antworten, ich glaube, es ist nur wichtig, meine Rolle zu kennen, und dann fällt mir das leichter, da auch okay damit zu sein, wenn Lars Übel und Lukas Wolf die meiste Arbeit bei Daniel Masur machen und ich kümmere mich ein bisschen mehr um Leistungsentfaltung oder um Tourcoaching, und und bei einem anderen Spieler das halt genau andersrum ist, dass da halt jemand ist, der noch 2-mal die Woche im Verband trainiert und die da einen super Job machen, und ich weiß, wenn es dem Verband nicht geben würde, könnte sich die Person das vielleicht auch gar nicht leisten, 5-mal bei uns zu spielen und ein gutes Training zu bekommen und so, deswegen, ja.
Okay, gehen wir mal von dem Fall aus, ne, dass alle dann diese Einstellung haben wie du in dem Fall. Was ich mir schwierig vorstelle, ist technische Tipps. Heißt, du hast Masur in Hamburg in der Betreuung, der ist bei Lars Übel sonst in München, wenn ich das richtig auf dem Radar habe, und du siehst den, ja, und du, dir fällt irgendwie auf, oh Gott, bei dem und dem Schlag sollte er das und das machen. Überlegst du dir dann 3-mal, ob du ihm das sagst, oder haust es einfach raus und sagst so, naja, Meister, musst halt selber jetzt verarbeiten. Der ist sicherlich auch alt genug und erfahren genug, ja, das zu verwursten. Vielleicht ist das auch dann kein gutes Beispiel.
Aber ich
so ein Petkovic meinetwegen, der da mit 18 bei euch bei Alster zockt, der hat ja auch wahrscheinlich irgendwelche Vereinstrainer irgendwo oder andere Trainer.
Ja, Verband.
Überlegst du dir dann 3-mal, ob du da technisch irgendwie dran rumfallst? Oder sagst du, darf ich dir das sagen? Oder willst du es lieber mit deinem anderen Trainer machen? Oder sagst du das dann dem anderen Trainer? Das ist ja genau dieser Kommunikationsaufwand, der dich ja fertig macht dann.
Total, aber ich glaube, um da gleich darauf zu antworten, ich glaube, es ist einfach nur wichtig, dass ich weiß, was meine Rolle ist. Weil die Rolle bei Daniel Masur ist nicht, auf dem Turnier den Vorangriff zu ändern oder den Aufschwung oder so. Die ist vielleicht schon hier und da ein Adjustment zu machen, wo ich weiß, das ist etwas, das der sofort umsetzen kann oder was keine große Veränderung ist. Aber sollte es zum Beispiel so sein, dass ich das Gefühl hätte, ey, da ist was Technisches, was wir jetzt ändern müssen, dann würde ich das nicht machen, ohne vorher mit Lars oder Lukas darüber gesprochen zu haben, weil das einfach dem Spieler nicht zugutekommt. Weil was ich nicht möchte, ist, dass der zurück nach München geht und dann sagt, aber Tobi meinte das, und die wissen davon gar nichts und finden das noch nicht mal das Richtige, aber sind diejenigen, die die ganze Woche mit dem arbeiten, so. Genauso wenig würde ich das gut finden, wenn ein Tourcoach, keine Ahnung, dem Spieler bei mir irgendwas in den Kopf setzt, wo ich dann denke, shit, aber wir sind doch an einem ganz anderen Punkt. Und ich glaube, diese Sensibilität, was ist jetzt in diesem Moment das richtige Coaching für die richtige Sache, das ist, glaube ich, Coaching-Qualität, das zu spüren. Und das andere ist einfach eine klare Rollenbesprechung. So, meine Aufgabe ist, auf einem Turnier eher den Gegner zu screenen, die Leute in einen guten Zustand zu kriegen und taktisch zu überlegen, wie kriegen wir die DNA des Spielers in die Schwächen des Gegners. So, das ist dann meine Rolle, wenn ich mit Daniel zusammen bin, und vielleicht Spielzüge abarbeiten und gewisse Sachen abzuarbeiten. So, aber es ist nicht zu sagen, wir müssen jetzt das und das machen. Und klar, trotzdem, als wir in Istanbul waren, haben wir ein bisschen über Backfoot-Loading, da ein bisschen mehr Impuls, da ein bisschen mehr Energie spüren. Aber das sind dann so Sachen, die haben dann eher, ja, da weiß ich, da wird Lars sagen, ja, klar, das sagen wir dem auch die ganze Zeit oder so. Das ist nicht so, ich komme da nicht mit irgendeiner wilden Idee.
So. Backfoot-Loading musst du übersetzen für die Hörer?
Ach, dass man einfach ein bisschen mehr von dem hinteren Fuß die Energie holt, so, dass man hat immer ganz oft dieses Bild, wie die Hüfte nach vorne geht in der Bogenspannung.
Beim Aufschlag.
Beim Aufschlag, Entschuldigung, genau. Und das richtige Coaching aus unserer Sicht gerade ist, dass du halt den Backfoot mehr engaged, also mehr mit reinnimmst, mehr über den hinteren Fuß kommst, weil so die Hüfte nach vorne geht und die Kette ein bisschen schneller hochschellt, so, weil es sozusagen eine Korrelation gibt zwischen wie schnell geht die hintere Hüfte nach oben und Aufschlaggeschwindigkeit. So. Und um das zu machen, musst du ja den hinteren Fuß ein bisschen mehr mit einbinden. So. Hm. Ja. Hm.
Du hast Curved ja vor einigen Jahren gegründet. Wir haben jetzt ja auch schon mehrfach Curved angesprochen und du machst das nicht alleine. Du hast auch einige deiner Kollegen schon erwähnt. Aber vielleicht für diejenigen, die Curved nicht kennen, was ist die Idee hinter Curved? Ihr sitzt ja hier in Halstenbek bei Hamburg. SVHR heißt der Verein, da habt ihr einige Courts. Und ihr fallt auch natürlich auf hier in der nicht nur in der Metropolregion Hamburg, sondern offensichtlich ja auch dann überregional und im Ausland. Sonst würden ja nicht ausländische Spieler bei euch trainieren. Was ist so die Idee dahinter? Vielleicht mit deinen Worten. Oder wie würdest du jetzt jemanden Curved beschreiben, der Curved nicht kennt?
Ja, also die Idee ist eigentlich relativ einfach, nämlich dass wir einen Ort schaffen, der mit einer höheren Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass Leute aus Hamburg oder die sich für diesen Standort hier entscheiden, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, gesunde und erfolgreiche Athleten zu werden und ihren Zielen näher zu kommen. Und ja, etwas zu schaffen, dass halt wir die Nische, die dort irgendwo schon auch ist, zwischen Verbänden und Vereinen so zu schließen, dass halt am Ende die paar Prozent mehr da sind, dass Leute ihre Träume erreichen. So. Das, was wir mit Curved ja momentan noch nicht haben, ist eine richtige Base. Wir haben eine Kooperation mit der SV Halstenbek-Grelling und das ist ein fantastischer Club, die Tennissparte da machen wirklich for the love of the game und sind seit Jahren schon, ob das jetzt früher Kashi Güllich war, der da seine Power reingepackt hat, dann Sascha Schümann irgendwann und da sind schon Leute, die Tennis leben und lieben und die sehr schnell verstanden haben, dass das für die vielleicht gar nicht so schlecht ist, wenn da jetzt auch so nochmal ein paar andere Verrückte dazukommen. Aber wir haben halt, das ist halt so ein bisschen unser Problem, diesen Ort, wo wir Hardcourts haben, ein großes Gym haben, vielleicht dann auch noch sogar Outdoor-Hardcourts haben, was es in Hamburg ja auch nicht so oft gibt. Das haben wir noch nicht. Was wir haben, ist, glaube ich, herausragende Coaching-Qualität. Und das führt halt dazu, dass wir sozusagen im Winter jetzt auch gerade wieder, wenn wir mit den Profis auf Hardcourt spielen wollen, entweder im Verband sind oder in Pinneberg, weil diese Base so noch nicht da ist. Aber das, was wir vorhaben, ist jedem, der sich dazu entscheidet, leistungsorientiert Tennis zu spielen und dem Wunsch zu haben, Profi zu werden, dass wir da alles dafür tun, was wir können, dass die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass der das wird, als wenn wir nicht da wären. So, das ist so ein bisschen das Ding.
Ist es denn auch eure Aufgabe, wenn ihr dann wie ein junges Talent habt, dem irgendwann zu sagen, Digga, das reicht nicht? Das ist ja ganz, ganz dünnes Eis. Also die Eltern haben ja eher die Aufgabe zu sagen, lebe deinen Traum, mein Kind, auch bis zum gewissen Grad, meiner Meinung nach. Aber so als Elternteil tut man sich ja schwer, jetzt irgendwie einem jungen Kind zu sagen, so, also Tennisprofi, rein mathematisch, ich rechne dir das mal vor, das ist eigentlich unmöglich. Das wird also 1 zu, ne? 10.000, keine Ahnung. Wann ist da so ein Punkt angelangt, jemand zu sagen, pass auf, du wirst ein guter Regionalligaspieler, was ja auch toll ist, in aller Herrgotts Namen. Oder Bundesligaspieler, aber Profi, Oder braucht man diesen Traum? Braucht man diese Frucht, von der man dann träumt?
Ja, schwieriges Thema, finde ich. Oder schwierige Frage. Ich hatte den Traum ja auch die ganze Zeit und wusste irgendwann aber tief in mir, das wird wahrscheinlich nicht reichen.
Wann wusstest du das?
Ja, also...
Als du den Trankan verloren hast.
Nee, das Spannende da ist ja, dass ich dann ja die irgendwann überholt habe, so. Und dann ja irgendwann in so eine Phase kam, wo ich dann angefangen habe, selber zweite Bundesliga zu spielen, ein paar ATP-Punkte zu holen und so. Also den Traum dann so ein bisschen auf einer niedrigen Ebene, so ich stand, glaube ich, 1100 in der Welt, also hatte so 7 Punkte oder so. Aber irgendwo dann zumindest noch, da wusste ich das dann schon auch. Aber irgendwo dieser Antrieb, ey, vielleicht klappt's doch noch, der war immer so ein bisschen da. Natürlich sehr realistisch, aber der hat auch dazu geführt, dass ich so viel da rein, auch mit Anfang 20 habe ich Training gegeben und habe dann die Kohle, die ich da verdient habe, habe ich in mein eigenes Training direkt investiert, habe das von der einen in die andere Richtung gepackt, und weil ich besser werden wollte, und das hatte schon dieser Profitraum irgendwie auch an sich, und ich glaube, dass mir das auch gut getan hat. Auf der anderen Seite wusste ich mit 19, ich will eigentlich Profi werden, aber ich wäre wahrscheinlich schlau, jetzt was zu studieren, und da habe ich halt BWL studiert und habe das dann beides so ein bisschen gleichzeitig gemacht und bin dann immer ein bisschen besser geworden beim Tennis und dann irgendwann ein paar Punkte gemacht, aber war dann am Ende auch froh, dass ich studiert habe. Und um deine Frage zu beantworten, ich habe dieses Gespräch gerade vor anderthalb Jahren ganz extrem geführt, wo ich auch nicht weiß, ob das im Nachhinein so klar richtig war, aber wo ich gesagt habe, ich glaube, dass du mit jeder anderen Tätigkeit, die du ausübst, eher Millionär werden willst, als mit Tennis werden wirst, als mit Tennis spielen. Weil wenn das der Antrieb ist und wenn das der Grund ist, jetzt zu sagen, ich möchte nochmal voll spielen 2 Jahre, weil das sozusagen das dabei ist, was dabei rauskommen muss, dann glaube ich, würde ich das an deiner Stelle nicht machen, weil die Wahrscheinlichkeit, mit was anderem Millionär zu werden, deutlich höher ist. Wenn aber dahinter steht, ich möchte das unbedingt gemacht haben, so war es nämlich bei mir, damit ich nicht später bereue, ich habe es nicht versucht und habe das nicht gelebt und so, dann würde ich diesen Traum auch nicht nehmen, weil dann geht es um was anderes. Dann geht es um sich verwirklichen, sein Ding machen, und dann, glaube ich, kommt da am Ende jemand bei raus, der dann vielleicht Mitte 20 ist und aber so eine Ambition verfolgt hat und so klar ist vielleicht in dem, was er dann danach machen möchte, und dieser Tennistraum ist so ein bisschen durch, dass dem das eher gut tut. Und trotzdem, glaube ich, was wir nie als Coaches machen sollten, ist Träume verkaufen und so Eltern sagen, ja, nee, das ist ein super Talent und da ist schon eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass das wird, sondern, glaube ich, eher in die andere Richtung coachen, nämlich, hey, das ist echt, die Chance ist sehr, sehr, sehr klein, so, aber wenn man nicht 100% gibt, dann wird sie null sein, so. Aber ja, es ist ein schmaler Grat, weil das, dieser Antrieb, der hat dazu geführt, dass ich jetzt hier sitze und nicht nach meinem Studium in die BWL gegangen bin und irgendwie beim Marketing bei irgendwo Unilever oder so wie meine Kommilitonen, sondern das gemacht habe. Am Ende, wer weiß, ob ich dann glücklicher wäre oder jetzt, aber ey, es hat auf jeden Fall dazu geführt, dass ich das Gefühl hatte, ich muss mein Herz dem Tennis geben, weil das hat gefehlt. Ja.
Und Eltern sind das Stichwort. Welche Rolle spielt das Umfeld?
Ja, riesen Rolle. Also ich glaube, die Eltern...
Wie viel Zeit verbringst du, mit Eltern zu reden?
Ja, wir versuchen das schon auch sehr themenspezifisch zu machen. Wir haben natürlich immer laufende, ich kann das gar nicht sagen, wie viel das ist, aber diese laufenden Elterngespräche, die so nebenbei am Court passieren, da auch nochmal ein ganz klarer Wunsch von uns allen Coaches. Wenn ihr ein Thema habt, dann ist es immer geil, das, glaube ich, in einem Telefongespräch oder nach einem Termin zu fragen, weil dieses zwischen den Einheiten, vom Platz runter, na, ich weiß, es ist ganz oft so, dieses, da gibt es eigentlich nur die einzige Chance, den Trainer zu kriegen, aber lieber anrufen, lieber ein Gespräch führen, weil das andere ist so nebenbei und das wird dann auch nicht richtig gut. Aber um auf deine Frage zu kommen, es ist, glaube ich, der Schlüssel, Eltern mit zu coachen. Und je weiter ich komme mit meinem Coaching-Latein, sage ich mal, desto mehr, glaube ich, ohne die Eltern geht's nicht. Und ich glaube, alle Eltern wollen das Allerbeste für die Kids und wissen manchmal gar nicht, dass sie das Gegenteil machen mit dem, wie sie sich verhalten. Und das ist überhaupt nicht böse und auch nicht, ja, ist gar kein Vorwurf, sondern es ist genauso wie bei mir, dass ich bei bestimmten Sachen einfach denke, das ist gut und das ist aber gar nicht gut. Und ich glaube, unsere Aufgabe muss es sein, das mehr mitzucoachen, da mehr klare, ja, Handlungsanweisungen zu geben, weil am Ende, und das ist es, am Ende sind die Eltern und die Bindungssicherheit, die die Kinder über die Eltern bekommen, ist der Schlüssel am Ende für selbstwirksame Athleten voller Selbstvertrauen. Und das brauchen wir am Ende, damit Leute kompetitiv sein können und nicht in sich drin irgendwas haben wie von, oh, ich muss mich eigentlich anstrengen, weil ansonsten haben meine Eltern mich nicht lieb, oder ist die Stimmung zu Hause nicht ganz so gut, oder Papa freut sich immer mehr, wenn ich gewinne, oder Mama ist immer traurig, wenn ich traurig bin und so. Und das sind so Kleinigkeiten, die einen riesen Unterschied machen. Und deswegen, ich glaube, das, was total wichtig ist, ist zu verstehen, dass es das, was die Eltern machen müssen, ist, den Kindern die ganze Zeit das Gefühl zu geben, wir haben alles im Griff und wir haben dich immer lieb. Und wenn das so ist, dann ist eine gute Basis gelegt, dass wir unseren Job gut machen können und wir auch in der Verantwortung sind. Wenn die Leute dann, keine Ahnung, nach einem halben Jahr immer noch keine Vorhand können, ey, dann ist das halt unsere Baustelle, sag ich mal. Weil ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, was ich immer sehr verstörend fand früher, ist, dass in dem Moment, in dem ich mit meinen Jungs Fußball gespielt habe, irgendwo, einfach so, waren meine Eltern eigentlich ein bisschen happy, dass die mal ihre Zeit für sich hatten. So. Aber auf dem Tennisturnier habe ich gemerkt, ist irgendwie wichtig für alle. Also da wird dann geredet, hier, ja, Tobi hat ja ein super Match gehabt gegen Benny Trankan letzte Woche. Und du bestehst so dann bei als daneben als Kind und merkst, oh ey, das ist für alle irgendwie ein wichtiger gerade hier. Und es ist auch wichtiger für Papa. Also irgendwie, wenn Papa happy ist, da freue ich mich ja auch, dann strenge ich mich noch ein bisschen mehr an. Und dann fängt es an, schwierig zu werden. Und dann macht es was mit Kids, was am Ende dann in der Sportpsychologie und so plötzlich Thema wird oder vielleicht sogar beim richtigen Psychologen. Und wenn wir anfangen würden, da früh Bausteine zu setzen und Eltern mitzunehmen, das wäre, glaube ich, schlau. Und nicht die Eltern rausnehmen. Nee, hier nicht auf. Also wäre gut, wenn die nicht auf dem Platz sind bei uns. Aber so ein bisschen, manche Trainer tendieren ja auch dazu, Eltern raus, Eltern weg, Eltern. Ich glaube, ehrlich gesagt, das sind die wichtigsten Leute im ganzen Umfeld.
Mhm. Welche Handlungsempfehlung würdest du denn Eltern geben, die diesen Podcast hören? Das sind ja gar nicht so wenige, wie du vielleicht weißt. Ich bin ja auch Sponsor mit D76 des jüngsten Turniers in Detmold und habe da wirklich einen sehr freundschaftlichen Austausch auch mit einem der Organisatoren, mit Maxi, der sich da ehrenamtlich unglaublich engagiert, sich 2 Wochen im Jahr da Urlaub nimmt, damit auf 10 Anlagen in Deutschland dann die besten Talente Deutschlands dort spielen. Welche Botschaft hast du an die Eltern? Also so ganz einfach griffige Do's and Don'ts neben, ja, ich habe dich immer lieb, ist klar. Aber gerade beim jüngsten Turnier habe ich das natürlich auch beobachtet. Sage ich nur. Ich sage wirklich nur, wow. Das lassen wir einfach mal so stehen. Hast du da vielleicht noch ein, zwei vom BWLer zu BWLer Handlungsempfehlungen?
Ja, also so ganz praktische Sachen sind, im Auto nicht über das Match und Tennis sprechen, weil die Kinder kommen nicht raus. Also selbst wenn die wollen würden, kommen die nicht raus. Im Auto nicht über Tennis reden, sondern in Atmosphären sprechen, wo Kinder sich theoretisch auch entziehen können. Also Auto, kein Tennis-Talk, ganz klare. Seine eigene Rolle kennen, nämlich Eltern sein und nicht halber Tennistrainer oder Warm-up-Helfer oder was weiß ich, sondern diese Sachen halt den Leuten überlassen, die da Experten sind und die auch gerne in die Pflicht nehmen, wenn die da ihren Job nicht gut machen und am Ende auch immer verstehen, dass das alles ein Spiel ist und dass das eine Entwicklung ist, die einfach länger ist als jetzt das LK-Turnier übermorgen. Genau, und dann ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, selber reflektieren die ganze Zeit und zu gucken, die Emotionen, die ich da fühle, sind das eigentlich erwachsene Emotionen, die ich da als Erwachsener gerade fühle, oder sind das irgendwelche Sachen, die vielleicht selber 12 sind und nicht aufgearbeitet und die ich jetzt ein bisschen auf meine Kids projiziere? Das ist, glaube ich, ein guter Indikator. Und den Kindern immer das Gefühl geben, ey, es macht voll Spaß, einfach bei dir zuzugucken. Also der beste Satz nach dem Match ist, oh, das hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, bei dir zuzugucken. So, das ist es. Und noch eine praktische Handlungsanweisung ist, ein Eis kaufen nach dem Sieg und ein Eis kaufen nach einer Niederlage. Oder kein Eis kaufen nach dem Sieg und kein Eis kaufen nach einer Niederlage. Ich glaube, Vertrauen schenken, den Kindern Vertrauen schenken, den Coaches Vertrauen schenken und selber die eigene Rolle kennen. So. Aber im Auto über Tennis sprechen ist ist nie eine gute Idee.
Okay, aber das waren nochmal wirklich so 3-4 ganz hilfreiche Hinweise, die der ein oder andere sicherlich dann mitnehmen wird. Wir haben ja das Thema Mentaltraining, du bist ja auch Mentalcoach, schon angesprochen. Was heißt das auf der Profi-Ebene, wenn wir jetzt mal wieder weggehen von den Jüngsten hin zu den Profis? Worauf würdest du da Wert legen oder welche Hinweise, vielleicht auch Anekdoten hast du in dem Zusammenhang? Welche Rolle spielt das Mentale bei den Profis?
Ja, also am Ende eine wahnsinnig große Rolle natürlich, weil da alles ja so eng beieinander ist und dann geht es halt ganz viel um Leistungsentfaltung. Und ja, warum ich auch so engagiert über dieses Thema Mentaltraining auch bei Kindern beziehungsweise ja, emotionale Begleitung bei Kindern und so spreche, ist, weil in der Zeit, in der ich dann das Glück hatte, ein bisschen die größeren Turniere zu sehen, wo ich dann immer gedacht habe, okay, hier ist ja wahnsinnig hohe Professionalität und hier haben alle alles unter Kontrolle und sind gar nicht mehr emotional und so. Ich meine, sieht man ja auch bei bestimmten Spielern, wenn du Medvedev da siehst, dann du siehst, also du hast da einfach ganz viele Themen, die, wenn die vorher bearbeitet worden wären und früh schon bearbeitet worden wären und wie sie es bei einigen sind, nämlich es ist ja kein Zufall, wie Alcaraz und Sinner mit Dingen umgehen, so, und jeder auf seine eigene Art und Weise, nämlich total unterschiedlich, aber mit einer ganz klaren Strategie, so, das ist nicht nur, ja, der ist halt so glücklich, wenn er Tennis spielt, sondern der hat das schon verstanden, dass das bei ihm seinen Tennis supportet, dann ist das eben auch was lange gesät ist und wo du eine lange Philosophie hinter hast, so, und natürlich ist es so, dass immer mehr Sportler auch verstehen, der Sportpsychologe, der braucht nicht erst zu kommen, wenn das Problem da ist, sondern mentale Stärke trainieren heißt, dass die Stärke zu trainieren und da besser zu werden und das mit reinzunehmen. Nur das strukturelle Problem ist eben, du kannst dir, bis du Profi wirst, bis zu einem gewissen Punkt erstmal überhaupt nicht leisten, einen Trainer mitzunehmen. Dann kommst du ungefähr in die Slams und bist in der Lage, wenn du in der Quali bist, deinen Trainer mitzunehmen, finanziell. Dann wirst du ein bisschen besser, dann ist das Erste, was du machst, wahrscheinlich deinen eigenen Physio mitnehmen oder deinen Athletiktrainer mitnehmen. Der dritte Schritt ist nämlich dann auch Physio oder Athletiktrainer. Und dann irgendwann kommt es wahrscheinlich dahin, dass du den Mentaltrainer mitnimmst. Das heißt, in der Reihenfolge führt das halt auch vorher schon dazu, dass du dein Budget, was du hast, ausgibst. Nämlich zuerst für deinen Tennistrainer und dann für die anderen Bereiche. Und das Mentale kommt dann meistens am Schluss, aber die Tools, die du brauchst, gerade in dieser Sportart, in der wir sind, wo es nur um Fehler geht, wo du 70% aller Ballwechsel mit Fehlern abschließt, wo du, selbst wenn du 30 in der Welt bist, von 60 Matches vielleicht 33 gewinnst und 27 verlierst, wo immer nur einer ein Turnier gewinnen kann von 250, die mitmachen bei den Australian Open, am Ende verliert der Rest und so, wir haben immer sozusagen defizitorientierte Momente und wenn wir darauf nicht vorbereitet werden früh und dann vielleicht auch noch ein Umfeld haben, was Erfolg immer noch mehr belohnt und begeistert, ey, dann ist es vorprogrammiert, dass du dann in diesen Situationen, wo du Resilienz brauchst und eine gesunde mentale Kraft, einfach vor Probleme kommst. Und deswegen ist es so wichtig, das von Anfang an als Training mitzudenken, mitzugestalten und mitzumachen und mitzucoachen. Und ich glaube auch, dass unsere Rolle, wenn wir jetzt mal darüber nachdenken, wohin entwickelt sich die Rolle des Coaches, immer mehr dahin gehen wird, weil irgendwann wird KI mir schon sagen, ob irgendeiner einen Schlenker in der Vorhand hat und was jetzt der nächste Schritt beim Vorhandsprung ist oder ob er da ein bisschen mehr mit dem Handgelenk droppt oder. Das müssen wir uns nichts vormachen. Da kannst du jetzt ja schon Apps, die nicht besonders gut sind bisher, aber das wird schon kommen. Da braucht es dann kein technisches Auge, so wie früher. Das brauchst du nicht mehr so doll. Mhm. Aber diesen Umgang, wie bekomme ich den Spieler in eine erfolgreiche Spielweise, in seine Leistungsentfaltung? Und wie erzähle ich eine Geschichte, die den in einen guten Zustand bringt? Weil einer meiner Sätze ist immer, Story follows State. Und in welchem Zustand ich bin, hat ganz viel damit zu tun, welche Geschichte ich danach erzählen werde. Nämlich, wenn ich schaffe, den Spieler in den, sag ich jetzt mal, nach Punkte jagen, also im positiven Sinne, die anderen sind zwar noch besser, aber wir fahren jetzt das Loch zu, dann ist das eine Geschichte, die bringt den Spieler in einen guten Zustand. So. Aber auf der Tour ist es dann manchmal so, dass du letztes Jahr Halbfinale gespielt hast und wenn du die 30 Punkte nicht verteidigst, dann purzelst du raus aus den ersten 240 und bist vielleicht in Australien nicht dabei. Und das bedeutet erstmal 20.000 Euro weniger Kohle und irgendwie das Gefühl, shit, jetzt gehöre ich nicht mehr dazu. Mhm. Und das sind ja alles Situationen, auf die musst du Leute vorbereiten, weil die kommen, die werden kommen. Mhm. So.
Ja. Wie kann ich denn mental trainieren oder der normale Tourist, der hier zuhört? Klar, du hast auf einmal den seriösen Talk mit den Profis, wo du dann individuell, ja, ist es mentales Training oder die psychologisch begleitest, sagen wir mal so. Aber gibt es jetzt auch einen Hinweis von deiner Seite für meine Teamkameraden, die Schläger schmeißen, die mit sich selber reden, die eigentlich nur negativ sind? Du kennst die ja. Und davon gibt es gar nicht so wenig auch. Ja. Also Benny, den habe ich jetzt permanent bei mir an der Seite gehabt und musste ich mehrere Male mit durchziehen. Bei Herren 30, Herren 40, kannst du dir vorstellen, nicht einfach gewesen, Benny Trankhahn.
Ja.
Aber es hat einigermaßen geklappt.
Glaube ich, ja.
Was kannst du den normalen Punktspielern mit auf den Weg geben? Kann ich mentales Training machen als Nordliga, Herren 30 Spieler oder meinetwegen vierte Klasse, Herren 50, egal.
Ja, also auf jeden
Fall. Sind ja alle verrückt, sind ja alle bekloppt auf dem
Genau, Platz. Genau, auf jeden Fall. Das, was wir mit Curve gerade gemacht haben, wir haben mit so einem, für unsere Kids, erstmal nur bei uns in der Academy, haben wir so ein 3-Modul-Basis-Konstrukt Mentaltraining entworfen. Da gibt es 3 Konstrukte. Einmal ist es Mentaltraining-Tools, da mache ich die meiste Arbeit. Dann haben wir das Thema Emotionen, da haben wir eine Psychologin, die sich um das Thema kümmert. Und dann haben wir das Thema Leistungsumfeld, da haben wir einen systemischen Coach, der sich darum kümmert. Das sind so 9 Einheiten für die Kids, die dann so ein Basiswissen, was diese Sachen angeht, haben. Und um das, ich habe das nur vorweggeschickt, weil es halt unterschiedliche Bereiche gibt. Weil für den Herrn 50-Spieler Mentaltraining-Tools zu entwerfen, die dabei helfen, die Konzentration zu fokussieren, die bestimmte handfeste Tools sind, wo es um Emotionsregulation geht, wo es darum geht, wieder im Hier und Jetzt zu sein, um Ritualisierung, um diese ganzen wirklich Mentaltrainingstipps, ey, easy, ganz easy. Und auch, wenn wir uns in der Leistungsumfeld, da geht es so ein bisschen darum, wo sind eigentlich meine Energievampire am Tag, wie sieht eigentlich mein perfekter Matchtag aus, was tut mir eigentlich gut, wie komme ich eigentlich in einen guten State vor so einem Match, was brauche ich eigentlich auf der Bank, was brauche ich eigentlich von meinen Teammates, so, das ist easy, das kann man machen und buchen und kannst du zu Curve gehen, musst du nicht zu Curve gehen, kannst du guten Sportpsychologen gehen, die hier sind, die werden das alle gut machen. Und dann, das dritte Thema ist halt, also ist Emotionen. Und da ist nicht ohne Grund bei uns jemand, der eine Psychologieausbildung hat, weil, ey, das ist einfach ein Thema. Und ganz viele Leute, würde ich sagen, ey, wäre gut, wär, glaube ich, wenn einige von euch in Therapie gehen, weil da steckt eigentlich wir brauchen kein Mentaltraining, können wir machen, aber ist nur Symptombekämpfung. Das wäre gut, wenn du dich einmal darum kümmerst, warum du dich nicht gut genug fühlst, wenn du den Volley verschlägst und das irgendwie sich anfühlt, als wenn das Gefühl 12 ist und nicht 50.
Tobi, dann lass uns doch mal einsteigen in das Thema. Das ist jetzt eine spontane Frage, die ich noch nie, glaube ich, mit jemandem so in der Form besprochen habe, weil ich glaube, du bist einer der wenigen, der da versuchen kann, eine Antwort drauf zu finden. Warum ist es so, dass eigentlich fast alle Tennisspieler 2 Gesichter haben? Auf dem Court und neben dem Court. Und teilweise sind da ja wirklich Meilen dazwischen. Ja, also das sind die nettesten Menschen am Tresen oder wo auch immer, im Privaten. Aber sobald die da ein Tennismatch bestreiten, sind es die größten Arschgeigen. Und du denkst so, Alter, was ist denn mit dem los? Der war doch eben noch so nett. Und ich stelle jetzt mal die These auf, klar, gibt es Leute, die dann kompetitiv werden, auch in anderen Sportarten. Das kennen wir auch beim Fußball, ja. Wenn einer so beim Hallenfußball sagt, jetzt drehe ich durch, ja. Und keine Ahnung, ob das bei. Aber ich stelle mal die These auf, ich kann das durch nichts belegen. Im Tennis ist es wirklich extrem. Warum ist das so? Oder was hast du da für eine Antwort drauf?
Ja, ich habe eine ganz klare. Ich frage mal nochmal eine Gegenfrage. In welchen Situationen im alltäglichen Leben ist das noch so? Im Straßenverkehr. Weil, wenn du die Leute erlebst, wie die in ihren Autos fluchen, da hast du auch immer das Gefühl, das ist ja nicht die gleiche Person. Also, sorry, da kann ich mich auch nicht von ausnehmen. Manchmal, an manchen Tagen geht es mir da besser mit, da habe ich überhaupt kein Thema. Ja. Aber an manchen Tagen, wo ich ein bisschen mehr gestresst bin und da macht einer eine komische Aktion und ich fühle mich ungerecht behandelt, dann bin ich da auch völlig drüber manchmal. So. Genau, und jetzt, um mal auf deine Frage zu kommen, ist, hey, du, es ist Stress.
Ja.
Es ist Stress, weil dieser Stress im Tennis, aus dem Grund, den ich vorhin gesagt habe, Fehler machen, verlieren, nicht gut genug sein, Mannschaft hängen lassen, im Punktspiel einen wichtigen Punkt zu spielen, hoffen, dass die anderen anerkennen, dass ich eigentlich ein guter Spieler bin. Wie oft hörst du denn, heute klappt nichts oder so, um dann einmal schon mal vorzubauen, ja, eigentlich spiele ich besser, eigentlich bin ich besser. Mhm. So. Und deswegen ist meine Antwort Stress. Der Stress macht's und der Umgang mit Stress ist es am Ende, der den Unterschied macht. Und ich kann dir nur sagen, wenn wir Paddel gegeneinander spielen, dann kommt das bei mir auch manchmal, dass ich denke, es gibt's doch gar nicht. Nur das, was ich mittlerweile ein bisschen besser kann, und ich sage bewusst ein bisschen, George von Massow wird wissen, warum, ist einfach, dass ich dann merke, okay, shit, ey, ich bin jetzt, ich nehme das wahr und merke, oh, das hat hier gar nichts mit der jetzigen Situation zu tun, sondern mit irgendwas anderem. Und schaff's dann hoffentlich entweder über meine Tools oder über einfach nur einen Schmunzler oder keine Ahnung was, das so ein bisschen weg zu oder vorbeiziehen zu lassen. So ist eigentlich der richtige Ausdruck. Weil in dem Moment, in dem du es unterdrückst, kommt es irgendwann doppelt und dreifach wieder. Aber die Antwort ist Stress, weil der Sport, unsere Sportart ist so krass. Im Fußball kannst du dann einfach 3-4 Mal die Linie runterlaufen und hast 3-4 Sprints gemacht und hast aber nicht direkt das Feedback. Der Torwart vielleicht noch am ehesten, oh shit, ich habe einen Fehler gemacht und es hat sofort eine Konsequenz.
Aber ja, wir machen permanent Fehler, alle 30 Sekunden.
Genau, wir machen sofort immer Fehler. Ja. Wir machen 70% der Zeit Fehler und dann, deswegen war es ja so geil, das ist ja schon, dass Federer irgendwann diese Stats rausgebracht hat mit, ey, ich habe 54% meiner Punkte in meiner Karriere gewonnen. So, ja, geil. Das heißt, er hat 46% seiner Punkte in seiner Karriere verloren. Einer der besten Spieler aller Zeiten. Die drei besten Spieler aller Zeiten gewinnen 55% ihrer Punkte.
Ja.
So, okay. Dann, das heißt, wenn du dann mal einen von zwei Punkten verlierst, Tom, wäre geil, wenn du damit okay bist. Ja?
Ja.
Also, weil die sind auch okay damit. Nur die Betrachtung ist natürlich eine andere und bei uns schwingt halt immer was Persönliches mit. Es ist, weil irgendwo was ist, wo wir halt das Gefühl haben, bin ich jetzt gut genug oder nicht und so. Das ist auf der einen Seite eine Triebfeder, weil wir trainieren dann hart und wir wollen besser werden und so. Und auf der anderen Seite ist es halt auch eine Limitation. Und das irgendwie in die Balance zu kriegen, ist halt die Schwierigkeit. So, aber ja, am Ende ist es der Umgang mit Stress.
Kriegt man das weggelabert vor so einem Punktspiel? Also, Alster hat ein Punktspiel, zweite Bundesliga. Ich sage jetzt mal um 13 Uhr Spielbeginn. Ihr trefft euch 3 Stunden vorher, wann auch immer, keine Ahnung, meinetwegen am Abend vorher. Coach Tobi Hinzmann sagt so, Jungs, jetzt kommen wir alle mal zusammen. Machen wir mal die Rollenverteilung hier oder machst du einen Gesprächskreis und sagst, welche Erwartung hast du denn? Also du bist ja dann Moderator in dem Fall und sagst, jeder jetzt mal bitte zu Wort kommen. Da ist ja ganz viel unausgesprochen auch. Ich habe das auch schon erlebt bei anderen Mannschaften, wo ich dann festgestellt habe, auch alte, erwachsene Menschen, die beleidigt waren, dass eben keiner bei ihnen zugeguckt hat. Also
genau.
Von Anfang an, das kennen wir beide, ja. Dieses,
ja.
Es ist, es steht 0-2 und ein erwachsener Mensch, wirklich älter als ich, schreit über die Anlage, warum ist keiner bei mir auf der Bank?
Ne? Ja.
Und du denkst so, Alter, weil wir hier Altherrentennis spielen und wir jetzt.
Ja.
Aber ich fühle das in dem Moment natürlich auch. Und denkt dann, okay, ja, dann müssen wir halt alle gemeinsam darauf achten, dass bei einer auf der Bank ist. Und zwar nicht erst, wenn es 0-2 steht, sondern von Anfang an, beim Einspielen.
Total.
Wie managst du das mit deinem Team?
Ja, also das Spezielle an so einer Tennismannschaft ist ja, dass das ja eigentlich alles Einzelsportler sind und sich auch bewusst dafür entschieden haben. Und auf einmal haben wir so ein Mannschaftsding.
Hey, wir sind Mannschaft.
Genau. Das ist ja schon mal erstmal schwierig. Deshalb ist es ja bei uns ein leichter, weil wir wirklich eine Gruppe haben, die Bock hat, zusammen Zeit zu verbringen und sich dann auf gewisse Sachen einigen kann. So wollen wir das machen. Das ist uns wichtig. Das ist mir wichtig. Und die Arbeit davor ist erstmal mit jedem Einzelnen vor der Saison zu sprechen. So, das ist die Rolle, die ich in dir sehe. Was ist dir eigentlich wichtig? Was erwartest du von mir? Was erwarte ich von dir? Was erwartest du vom Team? Was bringst du rein? Und dass dann schon jeder im besten Fall das ungefähr weiß, was man da vom anderen erwarten kann und was der auch braucht. Und zum Beispiel Leo von Hinte ist ein sehr, sehr ruhiger Typ, der sagt auch, hey Jungs, manchmal sieht das aus, als wäre ich total desinteressiert und bocklos, aber bin ich zu keiner Sekunde. Und bitte, ich brauche nicht jemanden, der da am Rand dann denkt, ich muss jetzt pushen, sondern das macht mich dann eher wütend. Und wenn man das aber nicht weiß, denkt man, Leo, jetzt komm mal raus aus deiner Lethargie. Und das führt aber dazu, dass der schlechter wird. Deswegen das voneinander zu wissen, ja, ist, glaube ich, das Ding. Und das einmal miteinander zu besprechen und da klar zu haben. Und um auf dein Beispiel mit dem 50-Jährigen zu kommen. Wenn du den in dem Moment fragen würdest, wie alt ist das Gefühl, wo du dich jetzt alleine fühlst, wird der nicht sagen 50 Jahre alt. Der wird sagen 12. Weil es ein anderer Anteil in ihm ist, der irgendwie nicht bespielt wurde. So. Und das kommt dann halt raus. So. Deswegen, wenn du dann mit deiner Erwachsenenantwort kommst, ja, der ist ein Altherrentennis, stell dich mal nicht so an, holst du den 12-jährigen Anteil von dem nicht ab. Sondern das funktioniert nicht. Der muss das Gefühl kriegen, meine Angst und mein Bedürfnis hat hier gerade Platz. Und nicht, verhalte dich mal ordentlich. Das muss der auch irgendwann bekommen, das Ding. Das wäre geil, wenn wir uns daran halten. Aber in dem Moment führt alles andere zu Stress. So. Und ja, jetzt geht es immer sehr tief in das Psychologische, aber am Ende sind diese komischen Auswüchse, warum du bei Herrn 50 manchmal Leute hast, die mit Nase an Nase stehen, wo du denkst, ey Jungs, könnt ihr mal bitte aufhören?
Ja.
Es ist hier wirklich nur peinlich. Ja, mit der Erwachsenenbrille ist das peinlich, aber da stehen halt gerade zwei 14-Jährige Nase an Nase.
Die so sehen wie halt du mit aus, G beim Paddeln an Nase an Nase stehst.
Ja, genau, ungefähr. Ja. Da kann es auch mal sein, dass wir nächsten Morgen beim Training nicht so viel miteinander reden.
Ja, aber das ist ja das Geile irgendwo auch. Ne? Man hat nicht auf alles eine Antwort. Aber mich fasziniert ja auch der Teamsport absolut, auch beim Tennis eben. Ich liebe dieses Punktspiele zu machen, auch immer noch jetzt im hohen Alter, in Anführungsstrichen. Und ich hoffe, das geht eben auch noch weiter und ich habe da auch Bock drauf und so. Und das, ich finde, Spieltage müssen Feiertage werden. Das ist das, was ich jetzt so gesagt
Geiler
habe.
Satz.
Ja. Bei mir, bei der SV Blankenese, aber auch bei meinen Teamkameraden, wo ich sage, ey, wie viel, erstens, wir haben nicht 34 Spieltage wie Fußballer, sondern eher 5, 6, 7 und lass uns die einfach zelebrieren und, ne? Und nicht irgendwie, ja klar, viele haben Sachen um die Ohren und der eine kommt später und so, aber da fängt es halt schon an, ne? Dass ich denn auch Verständnis habe für den Teamkameraden, der, ich bin jetzt eben nicht bei der zweiten Bundesliga Leistungstennis for Money, sondern wirklich beim Altherren-Punktspiel, der schafft es halt nicht vor 13.55 Uhr dahin zu kommen, ja, dann ist das halt so. Ne? Der hat halt leider nicht all seine drei Schläger perfekt gewickelt, frisch bespannt und eine frische Unterhose an, sondern noch die Unterhose von vorgestern, keine Ahnung. Und da muss ich ja auch ein gewisses Verständnis für haben dann in dem Moment und kann ich sagen so, ja, ich erwarte aber, dass du um 12:30 hier auf der Anlage mit mir bist und dann machen wir uns gemeinsam warm.
Total. Und am Ende geht es ja darum, zu wissen, was man voneinander erwartet. Ne? Dann sind wir wieder beim Punkt, weil wenn ihr das nicht besprecht, erwartest du natürlich andere Sachen als er. Und wenn das nicht klar ist, und zum Beispiel jetzt, um dieses Alster-Ding noch einmal aufzugreifen, wir saßen halt irgendwann im Dezember letzten Jahres zusammen, alle, und wir haben nun mal auch eine Mannschaft, in der die meisten von uns Trainer sind und deren Fokus ist, zum Beispiel Marco Kischner, Johann Nagelheier gut zu machen und das der Fokus von ihm ist. Und wenn du den fragst, wo liegt meine Priorität, dann sagt er, ja, das ist meine Priorität. Hm. Und nicht Bundesliga zu spielen. Das heißt, wir haben ganz viel über das Thema Commitment gesprochen und da hat Marco halt schon gesagt, ja, ich committe mich, aber wenn ich ganz ehrlich bin, hey, mein absoluter Fokus ist Johann gut machen. So. Und in diesem Spannungsfeld werde ich mich bewegen müssen. So. Und dann hat das aus verschiedensten Gründen dann gepasst, dass Marco dann trotzdem voll committed und super Saison gespielt hat und so weiter und so fort. Aber
er hat sich Moment, das Vertrauen erspielt beim Coach Hinzmann.
Ja, ja, er hat sich das Vertrauen gespielt. Aber in dem Moment, in dem das vorher klar ist, ist auch keiner sauer, wenn das dann mal so sein sollte, dass dann er betreuen muss. Sondern es ist halt klar, das sind halt dann die Karten, mit denen wir spielen. So ein bisschen so. Ja. Und ja, das
verstanden.
Ist, und dann haben wir uns darauf geeinigt, halt ein paar Sachen zu machen, dass wir regelmäßig zum Training kommen, dass wir alle versuchen, mindestens 2 Einheiten in der Woche zusammen zu trainieren. Das ist dann schon für Leute, die Fulltime-Coaches sind, ist das dann schon viel gewesen. Glaube ich. Ne? Weil natürlich, ja, so und ja, dann spielst du aber in der Liga gegen Leute, die professionell Tennis spielen, dann musst du halt auch, ja, musst du halt auch versuchen, hier und da einen Punkt mehr zu holen, aber am Ende ist es das. Erwartungshaltungsmanagement, ja. Hm.
Du redest echt wie ein BWLer.
Ja, shit, ey.
Ja, ich liebe das. Ich mag das sehr, sehr gerne. Wir haben noch nicht gesprochen jetzt über die Herausforderungen der Profitour. Wir haben das Thema angerissen, wir haben auch viel über Mentales gesprochen. Aber was würdest du sagen? Was sind so die größten Herausforderungen für Spieler und für Trainer auf der Profitour?
Ja, also die größte Herausforderung ist das ständige Reisen und das ständige von zu Hause weg sein und keine richtige Struktur haben im Alltag. Natürlich kann man sagen, hey, was für ein Leben, du siehst die Welt und so, und das stimmt auch alles, stimmt aber halt nur bedingt, weil, wie wahrscheinlich auch schon 100-mal im Podcast beschrieben, wir sehen halt Flughafen, Hotel, Anlage und am Day off, wenn es gut läuft oder der Rückflug einen Tag später ist nach dem Ausscheiden, kannst nochmal 3 Sachen von der Stadt angucken. Aber ansonsten ist das halt diese soziale Komponente, Familie, Freunde, das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig herausfordernd. Mit der Tatsache, dass wir in einem Sport sind, in dem jede Woche verloren wird und wahnsinnig viele Fehler gemacht werden und es ein 1-zu-1-Wettkampf ist, wo du die ganze Zeit mit dir alleine auf dem Platz bist und 25 bis 30 Sekunden zwischen den Ballwechseln hast, um über alles nachzudenken, was dich schwächer machen kann, ist das eine Riesenherausforderung für Spieler und für Trainer, muss man einfach ehrlich sagen. Meistens ist es halt so, dass die meisten Trainer dann eine Familie haben, in dem Moment, in dem die so erfahren oder gut sind, dass die Top-Profis betreuen können, und dann ist es halt so, dass du diesen Kompromiss, wie viele Wochen kann ich weg sein, was ist mit meiner Familie, den musst du halt eingehen können und wollen, brauchst ein Umfeld, das das mitmacht, beziehungsweise muss sich das dann auch irgendwo lohnen, und dann sind wir wieder beim Punkt, der Job ist einfach erst richtig gut bezahlt, wenn du ganz oben irgendwo ankommst, und vorher ist es halt auch ein Invest, oder du kriegst halt eine andere Wertschätzung, nämlich du bist irgendwie dann vielleicht auf der Tour dabei, wo du selber immer hin wolltest, oder dir macht das so viel Spaß, aber ja, du gibst, also es gibt wenig, glaube ich, wenig Ehen, die da gehalten haben, aber gibt's ja eh auch, kannst du ja auch sagen, gibt's ja auch eh wenige, aber ich glaube, dass das schon eine sehr, sehr große Herausforderung ist, so. Mhm. Und für Trainer natürlich auch so dieses, ey, es geht halt nicht um einen selber mehr. Es geht halt um eine andere Person. Und du kannst den besten Job der Welt machen und am Ende verliert er trotzdem. So, ne? Also, du hast gar nicht, also, wie groß ist der Einfluss an dem Tag auf das Match? Ja, kann groß sein, kann aber auch überhaupt nicht groß sein. Und das damit cool zu sein oder damit okay zu sein, dass das halt so ist, so ist halt das Ding. Kannst du das Match total gut vorbereitet haben, aber am Ende reicht es trotzdem nicht. So. Und dieses ständige in Extremen sein. Also ich kann nur sagen, meine ersten US Open, da war ich mit Tobi Kampke da, das war für mich der Hammer. New York, kommst du in den ersten Tagen, wo es noch keine Shuttles gibt, kommst du mit der U-Bahn da an, dann siehst du vom Weiten schon Arthur Ashe aus der U-Bahn, denkst, oh Gottes Willen, wie geil. Gehst da also wirklich, es ist nur geil. Erstes Match gewonnen, richtig happy, geil, super, super Match gewesen. Nächsten Tag gegen Kukushkin in 2 verloren. In übermorgen geht's nach Hause. Also dieses von ey, wie geil zu, oh Gott, verloren und Frust und so. Und damit klarzukommen, als Spieler, aber auch als jemand, der da auch Herzblut reinsteckt, das ist, glaube ich, schon total herausfordernd. Und auch so diese spezielle Beziehung, Trainer-Spieler. So. Also ich bin am Ende ja, werde ich von der Person bezahlt, sagt er aber in gewissen Momenten, was zu tun ist, muss eigentlich total ehrlich sein und auf der anderen Seite muss ich auch die ganze Zeit Angst um meinen Job haben, so, das hat Jan de Wittmar super gut gesagt, ey, du musst halt, das musst du halt ausblenden können, weil du musst deine Sachen so sagen können, wie du sie sagen willst und wenn das dann dazu führt, dass der irgendwann keinen Bock mehr hat, dann ist das halt so, aber da sind schon sehr, sehr viele spezielle Momente und deswegen sage ich auch ganz oft bei Coaches, ey, ich glaube, am Ende geht es um Commitment und Knowledge ist auch gut, aber wenn du committete Leute um dich rum hast, dann kann es klappen und das ist auch der Grund, warum die meisten Sachen, die bei uns funktionieren in Deutschland, Eltern und ambitionierte Eltern sind, die vielleicht gar keine Tennistrainer unbedingt im ersten Schritt waren oder zum Glück vielleicht sogar Tennistrainer waren, weil die halt 24/7 sich committen zu dem Projekt und nicht noch wie andere Leute vielleicht noch 10 Wochen Fernsehen machen und dann auch noch was anderes machen müssen, weil das eben nicht reicht, was man verdient bei einem Spieler, der 300 in der Welt steht, sondern muss noch was anderes machen. Aber der Vater, der Trainer ist, der denkt halt 24/7 daran, wie kann ich die Spielerinnen oder den Spieler gut machen. Und wenn von den 24/7 auch nur 40% richtig sind, der andere Trainer aber nur 4 Stunden am Tag reinpackt und 80% reinpackt, was richtig ist, kommt am Ende bei dem Vollcommitteten immer noch mehr raus. Und so ist halt, das ist am Ende die Realität. Deswegen ja, ist das, glaube ich, die Herausforderung auch. Ja.
Mhm. Absolut. Habe ich verstanden. Und Commitment hast du ja auch gegenüber deinen Paddle-Freunden gebracht. Du wirst bei den deutschen Meisterschaften spielen, Ü35, mit den besagten Namen, da sind jetzt schon ein paar Namen gefallen aus deinem Team, mit dem der Club an der Alster in Essen.
Ja.
Ihr seid, gehört zu den Top 8 Teams in Deutschland, durch die Bank, Tennisspieler, ein Teil von euch haben wir verloren an den Paddle-Sport. Ja. Ich sage das ganz voller Selbstironie. Ich bin da ganz entspannt und spiele selber gerne auch Paddle und freue mich über jeden älteren Herrn, der um die 40 da nochmal sportliche Erfolge dann feiern kann, wie Max Böhm. Genau. Was im Tennis dann anscheinend nicht möglich ist, um ihn mal ein bisschen zu provozieren auch. Aber Spaß beiseite, ihr habt da jetzt ein geiles Event vor der Brust. Ihr seid alle nicht frei von Ehrgeiz, so, wenn ich das so richtig deute.
Ja.
Wie weit wird es gehen? Da, jetzt mach mal eine Bold Prediction für dein Paddle-Team hier.
Boah, ey. Wir hatten gestern Training zusammen und danach war ein bisschen Einzelteile aufsammeln. Deswegen ist das
ein richtig guter Moment. Was heißt Einzelteile aufsammeln?
Ja, also man hat ja dann so, ja, also ein paar Sachen einfach nicht so geklappt, wie es irgendwie, wie man sich das gehofft hat in den Konstellationen, wie man zusammenspielt und so weiter. Deswegen ist das ein guter Moment, um jetzt gerade zu sagen, ich sag, wir kommen ins Finale.
Gut.
Boah.
Ja,
ja, come on. Ja, also das,
gibt es überhaupt einen Favoriten?
Nominell? Ja, ich glaube, ich stecke da ja auch nicht so drin. Ich bin da ja auch nur so reingeschlittert, genau. Aber so wie ich das verstanden habe, gibt es dort 2 Spieler, die außerhalb jeder Konkurrenz sind. Und das eine ist so ein bisschen, habe ich mir sagen lassen, der Thomas Müller des Paddelsports. Und dann gibt es noch irgendeinen, der gerade bei den Europameisterschaften der Senioren wohl alles niedergemäht hat, für deutsche Verhältnisse. Ich glaube, die sind dann Vierter geworden oder so, keine Ahnung, in deren Doppel. Aber der soll unglaublich spielen. Und das sind wohl so 2, die sind richtig gut. Wir spielen in der ersten Runde gegen Fürth. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, spielen wir da gegen Alster-Legende Helge Kapell.
Oh.
Deswegen, und der ist, glaube ich, auch sehr gut, aber ich kann das alles nicht so richtig einschätzen, was das bedeutet. Und ich glaube, dass das auch genau das ist, was mir auf die Füße fallen kann, wenn ich sage, Finale schaffen.
Helge Kapell, ehemaliger deutscher Tennisprofi, meines Erachtens aus Neumünster kommt, hatte mal eine WG mit dem langen Alexander von Hugo, der ja auch zu Gast war. Unter M4, unter der Tribüne, haben die zusammen gelebt. Die Tribüne, die bald abgerissen wird und 2 Paddleplätzen
weichen
wird.
So schließt sich der Kreis hier.
Ja, genau. Wieder. Und eine ganz gefährliche Linkspfote. mit dem war, oder ich durfte auch im Trainingslager sein mit den ganzen guten Spielern, waren immer so ein paar Profis dabei bei uns in Florida, und da habe ich gesehen, wie Helge Kapell quasi vor 30 Jahren da es versucht hat, auf die Tour zu schaffen und wirklich ganz fleißig trainiert, ein ganz, ganz feiner, netter, lieber Kerl, schöne Grüße hier an der Stelle an Helge. Oh ja, da bin ich ja gespannt. Und ja, ich bin mir sicher, dass der da... Das ist bestimmt auch unangenehm, wenn er von der linken Seite aufschlägt, mit der linken Pfote auf die Rückhand.
Ja, Linkshänder sind die Hölle. Oh. Linkshänder sind die Hölle. Ich habe vor 4 Wochen gegen so einen Kuwaiti gespielt, der das schon sehr gut macht, wo ich mit dem Selbstverständnis dahin gefahren bin, dass ich das Turnier auf jeden Fall gewinnen werde. Und der hat mir beide Knöchel gebrochen mit seinen komischen Slice-Kurz-Cross-Bällen. Also das war wirklich furchtbar. Ich habe zum Glück schon nachgefragt, ob der da mitspielt. Zum Glück nicht. Aber da spielt, glaube ich, irgendeiner auch mit. Das haben die gestern erzählt. Der hat so eine 10.000 Punkt-Challenge gewonnen mit seinem Partner. Und zwar wurde ein Turnier gespielt, wo immer nur ein Punkt gespielt wurde.
Ja.
Und am Ende haben die das gewonnen.
Ui.
Und der Gewinner hat 10.000 Euro bekommen.
Wow.
Ja.
Da würde ich mich auch nochmal anmelden.
Genau, beziehungsweise ist das vielleicht ein Denkmodell für ein D76-Event.
Ja, also ich bin wirklich offen für alles. Ich hab ja mal ein Tennis-Event gemacht, wie du weißt.
Ich weiß,
Aber der Organisator, und alle fragen mich auch, wann ich das wieder machen würde.
Ich weiß, ja.
Deswegen jetzt mal hier pauschal die Antwort, es kostet einfach tierisch viel Zeit und zu viel Zeit auch, das alles auf die Beine zu stellen. Der Wille ist da, aber irgendwie... Ja, weiß ich auch nicht. Muss ich nochmal schauen, ob ich da das irgendwann wieder mache. Aber der Aufwand ist schon relativ gigantisch. Tobi, ich gucke hier so auf die Themenliste. Ich glaube, wir haben fast alles angesprochen. Wir haben jetzt nicht so intensiv über Deutschland, Ausland und die strukturellen Nachteile gesprochen. Wir haben aber das ganz gut angerissen mit Italien, finde ich, mit der Bundesliga. Oder möchtest du da noch irgendwas Wichtiges loswerden oder im anderen Kontext?
Ja, ich glaube, ich würde gerne was loswerden dazu, nämlich investiert bitte in Hardcourts. Also jeder Club, der irgendwie die Chance hat, das zu tun. Wir haben leider bei Alster vor ein paar Jahren, jetzt 2, 3 Jahren, glaube ich, trotz meiner Brandrede, die ich da gehalten habe, zusammen mit Matthias Kolbe, haben wir nochmal für Teppich entschieden dort.
Ja.
Aber wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, brauchen wir Hardcourts.
Wie in der Verbandshalle, wie beim MTHC,
Genau. Es gibt noch 3, 4 andere Vereine, aber wir haben tatsächlich, glaube ich, nur bei Condor und beim TTK Outdoor-Hardcourt-Plätze.
TTK hat auch welche?
Hat einen, ja. Da habe ich tatsächlich immer damals, als ich mit Tobi vor den US Open trainiert habe, haben wir da netterweise manchmal spielen dürfen.
Ist ja um die Ecke.
Genau. Und ich glaube, dass das genau unser Struggle, den wir mit Curved einfach haben, eine Base zu bauen oder finden oder in der man professionell arbeiten kann, das ist einfach echt, echt schwierig, weil diese, wenn du da einfach nach, ich war jetzt gerade in Bratislava, wenn du da guckst, das ist einfach eine andere Struktur. So, die haben einfach andere Grundlagen. Und Italien hat eben vor 10 Jahren angefangen, mehr Hardcore zu bauen. Und es macht einfach einen riesen Unterschied, ob ich selbst im Kinderbereich Technik auf Teppich ausbilde oder auf Hardcore. So, das siehst du schon daran, dass du Spieler daran erkennen kannst, ob sie auf einem schnellen Belag groß geworden sind oder auf einem langsamen Belag, weil alle Spanier und Südamerikaner schwingen anders wie alle Russen oder Tschechen oder Schweden früher, weil die haben alle andere Rückhände und Vorhände gespielt als die Südamerikaner, und das hat eben auch etwas ganz doll mit dem Bodenbelag zu tun, auf dem man groß wird. Ja.
Interessant. Ja, es ist auch ein abendfüllendes Thema. Da habe ich auch schon mit vielen Leuten drüber gesprochen, gerade was so Ascheplätze angeht und Substitution der Courts. Also und bei Alz habe ich das am Rande auch mitverfolgt, dass da leider sich erneut wieder für Teppich entschieden wurde. Ja, so ist das. Am Ende sind die Mitgliederversammlungen der EVs dann elementar für den Tennissport. Für professionelle Bedingungen auch.
Ja.
Und sind die auch, das sage ich jetzt mit meinen Worten, der limitierende Faktor oftmals.
Total.
Weil alle wollen wie Goldmedaillen holen, da wiederhole ich das, was ich vorhin gesagt habe, oder mindestens 5 Deutsche in den Top 100, wenn nicht lieber noch 10 oder 20. Aber so richtig dann auf bestimmte Dinge verzichten, in dem Fall auf den Teppichboden des Vereins verzichten oder auf die und die Hallenstunden zu verzichten zugunsten von jungen Talenten oder von ersten Herren. Da ist man dann nicht immer bereit zu, ne?
Nee, und es ist natürlich auch, wenn du es hart nimmst, nicht die Aufgabe eines Tennisvereins wahrscheinlich.
Ja.
Aber der Tennisverein ist halt mit dafür zuständig, dass Leute gut werden. Und wenn da dann nicht die, also wenn halt sozusagen die Altersstruktur der Mitglieder darüber entscheidet, welcher Bodenbelag am Ende da reinkommt, dann wird es halt auf Sicht auch in Zukunft schwer, den Anschluss zu halten. Aber ja, da, wie gesagt, da können wir auch nochmal 1,5 Stunden drüber reden.
Allerdings. Tobi, vielleicht abschließende Frage, weil wir das Thema vorhin kurz hatten. Ihr habt zweite Bundesliga gespielt, seid logischerweise jetzt wieder in der Regionalliga dann. Wie lautet das Ziel für die Club an der Alster Herren Sommer 2026?
Das ist eine gute Frage. Den Kern der Mannschaft zusammenhalten, das würde ich jetzt erstmal als oberstes Ziel nennen. Gerade so ein Mika Petkovic natürlich, der von allen Vereinen jetzt, die sehen, okay, Alster ist nicht mehr in der zweiten Bundesliga, das wäre cool, wenn wir den halten können. Also Team zusammenhalten und dann eine Truppe zusammenkriegen, die natürlich dafür spielt, da wieder hoch zu dürfen. So, ich glaube, das ist ganz wichtig und das muss schon unser Anspruch sein. Und dann, wenn da am Ende eine Mannschaft ist, die dann in der Regionalliga, so wie Bremen dieses Jahr mit 6 eingekauften ausländischen Spielern kommt, dann ist es halt schwer, aber erstmal die Chance auf jeden Fall haben, da wieder hoch zu dürfen, weil das hat schon wahnsinnig viel Spaß gemacht. Diese Freitag-Sonntag-Spieltage mit dem Team unterwegs sein, kostet wahnsinnig viel Kraft, aber ist auch echt, echt was Besonderes und eine gute Zeit.
Ja, absolut. Das habt ihr ausgestrahlt und ich kann das ja noch ergänzen. Mika Petkovic, wenn du das hier hörst, Junge, du wirst bei keinem anderen Verein so gute Typen um dich herum haben wie bei Alster, muss ich echt sagen. Ich habe das ja ein bisschen miterleben dürfen. Wir saßen da ja einmal auch kurz zusammen noch bei Alster. Und ich habe ja auch man bekommt ja auch ein Feeling für halt, ne? Wenn er so ein 18, 19, fühlt er sich wohl, fühlt er sich nicht wohl.
Ja.
Und ihr habt da wirklich ja A, gute Spieler, aber ihr habt sehr erfahrene Coaches, hat er um sich rum. Und du wirst nicht in jedem Team so aufgenommen als 18, 19-Jähriger.
Ja, muss man echt sagen. Man muss auch sagen, dass ich glaube, dass der das zum Glück weiß. Und
er hat sich wohlgefühlt.
Man muss auch sagen, auch was er reingibt als so junger Spieler mit seiner Art, tat der Mannschaft auch wahnsinnig gut. Also es ist nicht nur, dass er von uns profitiert hat und wir von ihm spielerisch, sondern diese Melange aus, ey, da ist plötzlich jemand, der benutzt andere Worte, der bringt, wir haben immer im Bus immer... wie heißt das Spiel? Spion gespielt da.
Ja.
Mit dem Handy und so einer App. So, der bringt dann so Sachen rein. Haben wir die ganze Fahrt nach Berlin irgendwie so ein Spiel gespielt, irgendwie auf dem Handy alle zusammen.
Ja.
Und das war so ein Teil, wo man gemerkt hat, ey, das ist genau dafür machen wir es.
Ja.
Damit genau das passiert. Nämlich wir voneinander irgendwie coole Sachen mitnehmen. Und deswegen, ja, ich hoffe auch, dass der Junge bei uns bleibt.
Muss er machen. Mhm. Und dann kann er ja ein Jahr später richtig durchstarten und dann kann er US Open und wo auch immer spielen.
Das kann er sowieso immer spielen. Das ist ja kein Problem. Hauptsache, der spielt bei uns noch ein paar Spiele.
Wunderbar. Prima. Tobi, vielen, vielen Dank.
Ich danke dir.
Ja, bleib so, wie du bist. Strahl weiter so viel Energie aus. For the love of the game, habe ich gelernt. Und geh weiter die Extrameile, solange die Schuhe dich tragen.
Vielen Dank, Tommy. Es war mir eine Ehre hier. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
Danke dir.
Danke dir.
You cannot be serious! You cannot be serious! You cannot be serious!
Euch hat die Folge gefallen? Dann hört entweder eine weitere Folge oder geht auf www.d76.club. Dort könnt ihr einige Produkte kaufen, vom Griffband bis zum T-Shirt, und diesen Podcast unterstützen.
Danke.